Willkommen zum Podcast Sprache zur Rettung der Welt. Unser Ziel ist zu erforschen, welche Rolle Sprache in einer ungleichen und diversen Weltbevölkerung spielt, in der alle eine gleiche Definition von nachhaltiger Entwicklung haben sollen. Dazu wollen wir aufdecken, wie Sprache unsere Bemühungen und deren Effektivität beeinflusst, die Welt so, wie sie ist, zu retten. Ich bin Alexander Wöhler.
Ich bin Manuela Piot.
Und ich bin Michi Ruiz. Dieser Podcast ist Teil der Reihe Podcast zur Rettung der Welt, die sich auf das Erreichen der 17 nachhaltiger Entwicklungsziele fokussiert. Diese wurden von der UN auf das Jahr 2030 angesetzt. Um unserem Thema gerecht zu werden, wird sich dieser Podcast aber etwas von dem unterscheiden, was ihr aus den vorigen Episoden dieser Reihe gewohnt seid. Obwohl sich das Thema Sprache vermehrt auf das SDG 4, hochwertige Bildung, bezieht, werden wir eher die Gesamtheit von SDGs betrachten, beziehungsweise wie diese mit dem Aspekt Sprache in Verbindung zu bringen sind.
Wir werden uns anschauen, wie Sprache die menschliche Entwicklung beeinflusst und wie sie uns Wege aufzeigen kann, um Wissen, Ressourcen und Netzwerke zu eröffnen, die uns zu einem nachhaltigeren Leben führen. Dazu machen wir uns zunächst auf die Suche nach der Rolle von Sprache innerhalb eines individuellen und regionalen Kontextes. Aber fragen wir doch zuerst mal Sie als Zuhörenden. Wie wichtig ist Sprache für eine Person im Umgang mit ihrer unmittelbaren Umgebung?
Je mehr man über das Thema nachdenkt, desto mehr wird einem bewusst, was für eine enorme Tragweite Sprache hat. Für manche mehr, andere weniger, besteht bereits der berufliche Alltag aus Kommunizieren, Sprechen und nochmals Kommunizieren. Und ohne das allseits bekannte Bewerbungsgespräch würde man vermutlich nicht einmal dort sitzen. Genauso im Privatleben. Zum Beispiel auf ein erstes Date zu gehen, ohne miteinander zu sprechen, könnte die Erfolgschancen, sich kennenzulernen, vermutlich drastisch verringern. Der Großteil des Wissensaustausches, an dem uns andere Menschen teilhaben lassen, geschieht ebenfalls über Sprache. Und auch ein Gerichtssaal wäre ohne polizeiliche Gutachten, den Reden der Anwälte oder dem Urteil des Richters kaum eine sinnbehaftete Institution. Ja gut, Sprache ist also sehr wichtig, dann hätten wir das ja geklärt.
Naja, Alex, ganz langsam. So einfach ist es leider nicht.
Genau. Was ist mit Subkulturen, die in ein und demselben Land vorkommen, alle mit einer eigenen Sprache und systematisierter Bildung? Alphabetismus? Digitaler Alphabetismus? Sollen wir alle die gleiche Sprache sprechen oder sollen wir...
Ja, jetzt kommt doch mal runter. Wir sollten am besten erst einmal klar machen, was Sprache überhaupt ist und warum ist sie so wichtig für das menschliche Überleben. Hört euch das mal an.
Ja.
Alle Menschen, egal wo auf dieser Welt sie geboren werden, kommunizieren erst einmal so. Eigentlich kommunizieren so gut wie alle Lebewesen untereinander. Bei manchen Spezies ist dies weniger stark ausgeprägt, da sie in der Lage sind, ihr Leben weitestgehend allein zu bestreiten. Für andere stellt Kommunikation eine Existenzgrundlage dar. Die menschliche Kommunikation hat dabei im Verlaufe der Evolution begonnen, sich in einem gewissen Aspekt weiterzuentwickeln. Wesentlich für die menschliche Sprache, wie wir sie kennen und nutzen, ist der referenziell weltliche Bezug. Der emotionale Ausdruck allein liegt fast allen Spezies nahe. Eine Benennung der Welt mithilfe von Artikulation, also der Bildung von Lauten, mithilfe der Sprachwerkzeuge aber ist es, was die menschliche Kommunikation mit der Zeit hinzugewonnen hat.
Nicht nur Menschen übrigens, auch Delfine und Orcawale haben ein komplexes Kommunikationssystem und sind fähig, grammatikalische Ordnungen zu erkennen und zu interpretieren. Sie haben Namen und eine Art Vokabular, abhängig von Aktivitäten, welches sich von Gruppe zu Gruppe unterscheidet. Oder Jakisch, eine künstliche Sprache, die auf grafischen Symbolen basiert und zur Kommunikation mit anderen Primaten wie Bonobos und Schimpansen geschaffen wurde. Das hat uns Unterhaltungen mit anderen Spezies ermöglicht.
Bleiben wir mal beim Menschen. Der Mensch bedient sich dabei einer übersichtlichen Zahl fester Sprach- und Lautelementen, also einem Alphabet. In Verbindung definieren diese Silben und Worte, aus denen wiederum beliebig Sätze geformt werden können. Dies bietet dem Menschen zahllose Wege, seinem Gegenüber seine Gedanken darzustellen.
Dieser Prozess lässt sich sogar im Verlauf eines einzigen Menschenlebens beobachten. Babys kommunizieren zunächst auch nur über emotionale Laute, Von den anderen sprachfähigen Menschen in seiner Umgebung übernimmt es dann mehr und mehr deren Artikulationsweisen, um die Welt um sich herum beschreiben zu können. Kommunikation scheint für den Menschen also von großer Wichtigkeit fürs Überleben zu sein, da sich diese Fähigkeit in der Evolution durchgesetzt und immer weiterentwickelt hat. Wo wir schon bei der Frage sind, Jürgen Trabant schreibt in seinem Buch »Was ist Sprache?«
Wenn die Menschen alleine wären, bräuchten sie nicht zu sprechen. Und auch wenn keine Differenz zwischen mir und dir wäre, bräuchten wir nicht zu kommunizieren. Wir sprechen aber gerade, weil wir nicht alleine sind und weil der andere verschieden ist. Deswegen versuchen wir nämlich immer wieder, vom anderen verstanden zu werden und den anderen zu verstehen, sozusagen die Differenz zu überwinden. Dieser nicht endende Versuch ist das Sprechen.
Wir überwinden diese Differenzen, um voneinander zu profitieren, um gemeinsam zu wachsen, uns zu entwickeln. Allgemein ist Entwicklung ein Ausbau, eine Entfaltung oder eine Heranbildung von etwas. Es wird oft mit Wirtschaftswachstum in Verbindung gebracht, aber es steckt noch einiges mehr dahinter.
15 years ago, at the commencement of the era of independence in Africa, people tended to focus inordinately on issues of technicism. Economic technicism, GDP, etc. Very economistic ideas about development. But development is ultimately development of people. It is the empowerment of people as collectives and individuals to have greater control over the circumstances governing their lives and the ability to use these circumstances to the benefit of themselves and the communities in which they live.
Das war Professor Kwesi Kwabra, ein großer Vertreter der panafrikanischen Bewegung aus Ghana. Er ist Soziologieprofessor, Autor, Redner und hat 1997 das Center for Advanced Studies of African Society, CASAS, gegründet. Die Realität ist, dass nachhaltige Entwicklung und globaler Fortschritt nur entstehen können, wenn auch die benachteiligten Menschen ihre Bedürfnisse äußern können und diese erfüllt werden können. Aber was passiert, wenn das nicht einmal eine Option ist? Wenn Sprache Differenzen erzeugt, die es zu überwinden gilt?
Genau das passiert beim Analphabetismus. Analphabetismus bezeichnet teilweise beschränkte Sprachkenntnisse ohne Lese- und Schreibkenntnisse. Das ist quasi der Extremfall. Viel häufiger gibt es den funktionalen Analphabetismus. Dies ist dann der Fall, wenn eine Person nur wenig Sprach-, Lese- oder Schreibkenntnisse besitzt, die eben nicht genügen, um lange Texte zu verstehen. Das Niveau ist dann eben auf dem Niveau eines Erst- oder Zweitklässlers und dann hat man eben im Alltag schon Schwierigkeiten wie Arbeitsanweisungen lesen, Geld abheben oder auch Fahrkarten kaufen. Und daher ist es für diese Personen auch schwierig, gleichermaßen am gesellschaftlichen Leben zu partizipieren.
Genau, und wir sollten nicht vergessen, dass es auch heutzutage digitale Sprache gibt. Und das heißt, dass es gibt auch digitale Analphabetismus. Die Leute, die durch die digitale Medien nicht kommunizieren können, können manchmal keinen Job bekommen, können nicht wählen, können nicht mit ihrer Familie kommunizieren.
Ja, da hast du recht. Digitaler Analphabetismus wird ein immer wichtigeres Thema. Aber in unserem Podcast sollten wir uns erstmal auf den allgemeinen und den funktionalen Analphabetismus beschränken. Denn selbst in Deutschland gibt es rund 6,2 Millionen funktionale Analphabeten, obwohl diese Deutsch als Muttersprache gelernt haben oder schon sehr lange in Deutschland leben. Das hört sich nach sehr viel an, aber die Zahl wurde seit 2011 schon gesenkt. Damals waren es noch 7,5 Millionen funktionale Analphabeten. Dies wurde in der LEO-Studie bekannt gegeben, die im Rahmen der seit 2016 laufenden Initiative Nationale Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung durchgeführt wurde. Bis 2026 wollen Bund und Länder dadurch Erwachsene besser qualifizieren. Der funktionale Analphabetismus soll verringert und das Grundbildungsniveau von Erwachsenen erhöht werden. Dazu gehören nicht nur Lesen, Schreiben und Rechnen, sondern auch soziale Fähigkeiten, Problemlösekompetenzen, Medienkompetenzen und Kommunikationsfähigkeit. In Deutschland kann also eine Besserung gesehen werden. Aber bevor Alex uns gleich erzählt, wie das im globalen Kontext aussieht, sollten wir zunächst noch definieren, was wir eigentlich unter Bildung verstehen. Bildung ist ein System, in dem Ideen, Wissen und auch kulturelle Praktiken einer bestimmten Gesellschaft vermittelt und weitergegeben werden. Es ist allgemein ein Prozess, der so früh wie möglich im Leben eines Menschen beginnen und auch nicht von der Sozialisation getrennt werden sollte. Der Effekt der Bildung besteht nämlich darin, die Mitglieder der jeweiligen Gesellschaft an Normen und Bräuche einer bestimmten Kultur anzupassen.
Analphabetismus wiederum ist der Zustand, der den Menschen genau dieses Ergreifen ihrer Möglichkeiten verschließt. Alphabetisierung ist das Werkzeug, um Rechte innerhalb seiner Gruppe einzufordern und erreichen zu können. Es ist sozusagen der Schlüssel zur Verbesserung von Fähigkeiten jeglicher Art und ist die Voraussetzung, um innerhalb einer Gruppe auf eigenen Beinen stehen zu können. Dieses Recht bleibt vor allem jungen Mädchen und Frauen, insbesondere in ländlichen Regionen, vorenthalten. Das bringt sie in eine starke Abhängigkeitssituation. Alphabetisierung ist entscheidend für wirtschaftliche, soziale, kulturelle und politische Teilnahme und deren Entwicklung. Dinge, von denen man als Analphabet halt ausgeschlossen bleibt. Und wie du halt gesagt hast, Manuela, so eine Alphabetisierungsdekade, wie sie zurzeit in Deutschland stattfindet, hat auch schon mal auf globaler Ebene stattgefunden. Im Jahre 2003 wurde von den Vereinten Nationen eine Weltalphabetisierungsdekade einberufen. Die hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2012, Zitat, weltweit die Alphabetisierungsraten zu verbessern und alle Menschen zu befähigen, durch die Verbesserung ihrer Schriftkenntnisse in angemessener Form am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Aus der offiziellen Evaluation von 2012 geht hervor, dass die einzigen nennenswerten Erfolge dieser Dekade von der Literacy Initiative for Empowerment, kurz LIFE, verzeichnet werden konnten. Die UNESCO hatte diese Initiative 2006 ins Leben gerufen, um die Mühen der Vereinten Nationen zu unterstützen. Und da es die einzige Initiative war, die Resultate vorzeigen konnte, habe ich mir mal genauer angeschaut, wie sie gearbeitet haben. Nach eigenen Angaben beschränken sie ihre Rolle auf die eines Impulsgebers, ein allgemeines Bewusstsein zu schaffen und Engagement zu steigern, also die bestehenden Organisationen zu vernetzen, deren Kapazitäten zu erhöhen. Dabei stand die Anpassung auf die individuelle Situation und die Gegebenheiten des Landes an erster Stelle. Sie führten sozusagen selbst keine Bildungsarbeit durch, sondern halfen den bereits vorhandenen lokalen Institutionen mit finanziellem Rückhalt und bauten ein lokales Netzwerk auf. Fokussiert wurde diese Arbeit auf die 32 Länder mit den höchsten Analphabetismusraten, also bei über 50% der Bevölkerung oder generell mehr als 10 Millionen Analphabeten. Das Grundproblem hierbei scheint zu sein, dass Analphabetismus von der Politik kaum beachtet wird. Es wird nicht als aktives Problem erkannt. In den meisten dieser Länder liegt das Budget für Alphabetisierungsprogramme bei weniger als 1% der nationalen Bildungsausgaben. Bei ihrer Arbeit stellte die UNESCO also als wichtigste Erkenntnis fest, das Problem des Analphabetismus kann nur angegangen werden, wenn es von so vielen Partnern wie möglich weitergetragen wird. Am meisten geht es eben darum, allgemeine Aufmerksamkeit in der Politik und bei Investoren zu erlangen. Und trotz all dem konnte in dieser Dekade der prozentuale Anteil von Analphabeten in der erwachsenen Bevölkerung, also so ab 15 Jahren, nur von etwa 20 auf 17% gesenkt werden. Und das ist der Stand von 2012.
Ein gutes Beispiel dafür, wie Alphabetisierungsbemühungen unterfinanziert sind und untergraben werden, ist die Tatsache, dass es in Afrika im Durchschnitt eine einzige Bibliothek pro 500.000 Menschen gibt. In den wohlhabenden Ländern gibt es öffentliche Bibliotheken und die Menschen müssen nicht unbedingt für ihre eigenen Bücher bezahlen, um sich zu bilden oder Lesen zu lernen. Das ist in vielen afrikanischen Ländern nicht der Fall. Denn wenn sie wollen, dass ihr Kind ein Buch liest, müssen sie das Buch selbst kaufen. Und das verlangen sie von einem der ärmsten Menschen auf der Erde. Das behindert natürlich jegliche Bemühungen um Alphabetisierung und Bildung. Es gibt einige Initiativen, private Initiativen, NGOs, die daran arbeiten, dieses Problem zu lösen. Eine davon ist das African Library Project, eine wirklich coole Initiative, bei der Menschen in den USA und Kanada Bücher spenden, die dann in afrikanische Länder transportiert und dort gespendet werden. Ja klar. Einige Bücher sind besser als gar keine Bücher. Und ich will ihre Bemühungen nicht schmälern. Aber eine große Frage, die sich hier stellt, ist die Tatsache, dass diese Bücher hauptsächlich in Englisch sind. Vielleicht einige von ihnen sind auf Französisch, wenn es von Kanada kommt. Aber das ist nicht die am weitesten verbreitete Sprache auf dem afrikanischen Kontinent. Sie sagen zwar, dass sie diese Bücher an englischsprachige Länder spenden, aber es ist etwas ganz anderes, wenn die offizielle Sprache oder eine der offiziellen Sprachen Englisch oder Französisch oder Portugiesisch ist und eine andere, wenn die tatsächliche Bevölkerung diese Sprache spricht. Und es gibt eine Studie von der European Educational Research Association, die besagt, wenn man zu Hause eine andere Sprache spricht oder eine andere Muttersprache hat, als die, in der man in der Schule unterrichtet wird, dann werden die Leistungen darunter leiden. Das ist schon Wissenschaft. Wenn also die Menschen in Afrika nur über die Kolonialsprachen Zugang zu Bildung und Alphabetisierung haben und sie nicht die Möglichkeit haben, in ihrer eigenen Sprache unterrichtet zu werden, selbst wenn wir das richtig machen, selbst wenn wir alle erreichen, die wir auf dem afrikanischen Kontinent erreichen wollen, sind die Menschen, die davon profitieren werden, nicht die Menschen, die die Hilfe wirklich brauchen. Es sind die Menschen, die bereits Zugang zu Bildung haben, zu englischer Bildung, französischer Bildung. Sie sind bereits in der Lage, diese Sprachen zu sprechen. Unsere Bemühungen verstärken also tatsächlich die Ungleichheit, die wir in Afrika vorfinden, anstatt diejenigen zu unterstützen, die wirklich am bedürftigsten sind. Eines muss man anmerken. Ich sage nicht, dass die Sprache der einzige Faktor ist. Der höchste Faktor für Ungleichheit insgesamt ist immer noch die Armut. Aber es gibt da einen Zusammenhang. Die Menschen, die zu Hause eine andere Sprache sprechen, als die, die in der Schule oder in der Region gesprochen wird, haben ein höheres Armutsrisiko.
Aber ist es nicht ganz normal, dabei eine Trennung zu haben? Der Soziologe Jürgen Habermas grenzt auch Bildungssprache von Alltagssprache ab und erteilt den Bildungsinstitutionen ganz klar die Lehre der Bildungssprache zu. Das heißt, im Umkehrschluss würdet ihr sagen, man soll die Sprache, die man zu Hause spricht, auch in der Schule sprechen, dann würden nur zwei Optionen bleiben. Entweder muss die Alltagssprache weggelassen werden und man einigt sich eben endgültig auf eine Hauptsprache bzw. eine Bildungssprache. Ich meine, damit jeder Zugang zu Bildung hat. Oder die Bildungsressourcen, also Schulbücher und so weiter, müssen alle in der Alltagssprache vorliegen. Und beides ist irgendwie schwer zu realisieren. Aber eigentlich haben wir doch in Deutschland auch diese Trennung zwischen Bildungssprache und Alltagssprache. Also zu Hause sprechen die meisten einen Dialekt und in der Schule spricht man Hochdeutsch. Ist das wirklich so schlimm?
Nee, so schlimm ist das nicht. Also in Deutschland, wie du gesagt hast, ist es ja so, dass in vielen Regionen zu Hause ja Dialekt und in der Schule eben Hochdeutsch geredet wird. Und das ist dann eben quasi so, dass zwei verschiedene Varianten einer Sprache gesprochen werden. In Westafrika zum Beispiel sprechen die Leute unter anderem zu Hause Yoruba und in der Schule wird auf Englisch unterrichtet. Das sind dann zwei völlig verschiedene Sprachen, also muss man da differenzieren. Ein Dialekt wird nämlich auch als Mundart bezeichnet. Es ist quasi wirklich nur eine Variante einer Sprache, die lokal oder regional gesprochen wird. Also schauen wir nochmal auf Deutschland. Ich komme ursprünglich aus Oberschwaben und vielleicht hört man das noch ein bisschen, dass ich Dialekt spreche. Also ich habe es mir schon ein bisschen abgewöhnt. Bei mir zu Hause spielt Schwäbisch nämlich eine ganz große Rolle, ohne dass den Leuten dort vielleicht so wirklich bewusst ist, aber es ist einfach Teil der Kultur. Und zu meiner Schulzeit, als ich da noch gewohnt habe, habe ich zu Hause mit meiner Familie und auch mit meinen Freunden im Dialekt gesprochen. Und in der Schule habe ich auf Hochdeutsch gelernt oder hatte den Unterricht auch auf Hochdeutsch, zumindest immer in der Schriftform, weil auch manche Lehrpersonen Schwäbisch gesprochen haben. Und das war ganz normal. Es ist eben nur, oder es sind eben nur zwei Varianten der Sprache Deutsch. Und das verhält sich ganz anders, wenn es wirklich zwei verschiedene Sprachen sind, wie zum Beispiel in Westafrika, wo die Kinder dann eben unter anderem Yoruba sprechen und die Schule auf Englisch besuchen.
Ja gut, stimmt. Das wäre ja quasi so, als hätten wir Schule auf Russisch gehabt. Das kann man nicht wirklich miteinander vergleichen.
Ja, und denk auch an all die, wo zu Hause Türkisch, Arabisch oder auch Spanisch sprechen. An die Familien, die hier emigriert sind oder auch geflüchtet sind. Die sprechen zu Hause ihre Muttersprachen und in der Schule müssen sie dann auf Deutsch sprechen.
Da fällt mir ein, als ich in Mexiko war, in Oaxaca, das ist eine Region, in der es einige indigene, also prähispanische Kulturen gibt, habe ich eine Demonstration einer dieser Gruppen mitbekommen. Und zwar ging es ihnen darum, dass sie bei der Einforderung ihrer Rechte, zum Beispiel vor Gericht, komplett ignoriert wurden und sich nicht verteidigen konnten, da sie kein Spanisch sprechen oder halt nur einige von ihnen. Und das, obwohl sie in diesem Land schon heimisch waren, lange bevor die Spanier es erobert haben. In Mexiko ist Spanisch die einzige offizielle Sprache und alle Gesetze sind in Spanisch formuliert. Jeder kennt die großen antiken mexikanischen Kulturen, die Azteken, die Maya und es gibt noch so unglaublich viele mehr. Aber es wird einfach so getan, als wäre davon nichts mehr übrig. Vor allem ihre Sprachen werden einfach ignoriert und von der Gesellschaft ausgeschlossen. Das macht es ihnen unmöglich, auch nur in geringster Form am mexikanischen Staat teilzuhaben. Das macht sie in jeglicher Hinsicht sehr verwundbar.
Genau. Und sogar bei dem, was du gesagt hast, das Wort antik. Ja, diese Kulturen sind sehr alt, aber sie sind immer noch da. Sie existieren immer noch. Wir behandeln diese Dinge also so, als ob die einzige Möglichkeit, vorwärts zu kommen, wäre die Verwendung von Kolonialsprachen wie Spanisch, Englisch, Französisch, ja sogar Deutsch. Aber in Bezug auf diese Zivilisationen und Gesellschaften, die sich wirklich weiterentwickeln müssen, wird die Verwendung dieser Sprache, die nicht ein natürlicher Teil ihrer Kultur sind, eher zu einem Hindernis für den Fortschritt. In afrikanischen Ländern ist die Verwendung von Kolonialsprachen wie Englisch fast wie ein Kontrollmechanismus. Man kann in der Schule nicht weiterkommen, wenn man die Englischtests nicht besteht. Und man kann sich nicht weiterbilden oder gar gesellschaftliche Schlüsselpositionen einnehmen, wenn man nicht zuerst durch diesen Filter geht. Die Auferlegung von Englisch in der Bildung und das Prestige, das damit verbunden ist, schafft zusätzliche Probleme, vor allem für Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status, die diejenigen sind, die diese Bemühungen am meisten brauchen. Es handelt sich nicht nur um praktische und systematische Überbleibsel der kolonialen Unterdrückung, sondern um die Verstärkung der kolonialen Mentalität. Das habe ich auch selbst in Lateinamerika schon erlebt. Wenn eine Gruppe konsequent dazu gebracht wird, stillschweigend oder explizit zu glauben, dass ihre Sprache es nicht wert ist, gesprochen zu werden, dann senden wir die Botschaft, dass ihre Kultur und somit ihre Identität es nicht wert sind, am Leben erhalten zu werden.
You don't necessarily have to die physically as a group. But if your culture, and all your symbols, all your representations historically vanish, die, stagnate and die, then you cease to exist as the people you were before. Now, this is important because it has other implications. It has the implication that ultimately it is not biology which determines who we are, it is culture.
Wie wir gerade gehört haben, sollten wir nicht über Sprache als Werkzeug sprechen, sondern auch über Sprache als kulturelles Identitätsmerkmal. Nach Professor Pra ist Kultur das Resultat unserer Kreativität. Also wie wir unsere direkte Umwelt zu unserem Vorteil gestalten und nutzen. Kultur kann greifbar sein, aber eben auch immateriell. In einer Kultur werden auch Sprachen, Glaube, Rituale, Gewohnheiten, aber auch Geschmäcker und Werte geformt, die neben dem Greifbaren einen wesentlichen Bestandteil von Kulturen ausmachen. Kultur sowie Sprache ist zudem etwas, das über Generationen weitergegeben wird, also etwas Dynamisches, das niemals steht, niemals feststeht. Und in der Sprache sammeln sich all diese kulturellen Aspekte, womit sie optimal auf den jeweiligen Kontext der Gruppe angepasst ist. Sprache kann somit als Kern einer Kultur gesehen werden.
Now, if your culture dies, then it's what you call ethnocide. You become somebody else. You become somebody else.
Die Unterdrückung von Sprachen hat das Potenzial, die Kultur zu töten. Und wenn sie eine Kultur töten, stirbt ihre Identität. Du hörst auf, Teil deiner Gruppe zu sein. Du hörst auf, der zu sein, der du denkst, dass du sein solltest. Alles, was du kanntest, deine Geschichte, stirbt mit dir. Das ist in unserer Geschichte schon mehrfach passiert. Jedes Mal, wenn irgendwo ein Conquistador auftaucht, gibt es eine Unterdrückung der Sprache, eine Unterdrückung der Kultur und der Reichtum des Volkes stirbt. In Spanien zum Beispiel, während der Diktatur von Generalissimo Franco, hatte er tatsächlich verboten, dass Minderheitensprachen gesprochen werden. Und Spanien hat sehr viele verschiedene Sprachen. Die Leute konnten nicht Katalan oder Gallego oder Euskera sprechen. Sie dürften es nicht. Sie konnten nur Castellano sprechen. Einige Sprachen überlebten und gediehen sogar nach der Unterdrückung. Aber andere leiden immer noch darunter und es gibt eine Menge Kulturen, die durch diese Unterdrückung wirklich verletzt würden. Die Sprache wurde auch als Werkzeug zur Diskriminierung benutzt. In Russland zum Beispiel sprach die Oberschicht bis zu den Napoleonischen Kriegen Französisch. Es war ein Weg, Dominanz zu etablieren und alle Bildungsbemühungen und wichtigen Diskussionen vom Staat, von der Literatur, von der Kunst und Kultur, vom einfachen Volk getrennt zu halten.
Etwas Ähnliches geschah mit dem Afrikaans in Südafrika. Die niederländischen Muttersprachler haben diese Sprache als Küchensprache angesehen. Sie entwickelte sich aus der Sprache der Niederländer und der lokalen Bevölkerung. Heute ist es eine weit verbreitete Sprache in Südafrika, die auch in Bildung verwendet wird. Sie ist jedoch als Sprache der Apartheid immer noch mit vielen Kontroversen behaftet. Aktuell geht es sogar so weit, dass Proteste unter dem Motto Afrikaans must fall stattfinden, in denen Studierende darüber diskutieren, ob Afrikaans als Unterdrückersprache von Bildungsangelegenheiten getrennt werden sollte.
Es gibt keine richtige Antwort darauf, wie man mit Sprache umgehen soll. Heute gibt es in Lateinamerika 210 Millionen Spanischsprecher und 206 Millionen portugiesische Muttersprachler. Wir müssen zugeben, dass heute die lateinamerikanischen Gesellschaften davon profitieren, eine bzw. zwei gemeinsamen Sprachen zu teilen. Unsere kulturelle Identität hingegen musste neu entwickelt werden und unsere Kulturen leiden immer noch unter einem Minderwertigkeitskomplex gegenüber Europa und den USA. Wie du gesagt hast, Manuela, Sprache ist etwas Dynamisches, aber man sollte nichts erzwingen. Entwicklung sollte organisch entstehen. Das Einzige, worauf man sich also einigen kann, ist, sich nach dem zu richten, was die Menschen bereits sprechen.
Es gibt Beispiele, wo die Kolonialsprachen durch die beheimateten Sprachen wieder ausgetauscht wurden. Zum Beispiel in Korea. Dort war der japanische Kolonialismus ab 1910 auf Assimilation ausgerichtet und löschte mit der Zeit den formalen Gebrauch der koreanischen Sprache im öffentlichen Leben fast aus. Die Regierung zwang die Koreaner, eindringlich Japanisch zu sprechen und sich als japanische Untertanen zu betrachten. Auch der gesamte Schulunterricht war auf Japanisch und die SchülerInnen durften weder innerhalb noch außerhalb der Schule Koreanisch sprechen. Es sollten zudem Namen im japanischen Stil verwendet werden und 84% aller koreanischen Familien haben dies auch getan. Und während der Kriegsjahre wurden auch koreanischsprachige Zeitungen und Zeitschriften verboten. Der Shintoismus wurde gefördert und im ganzen Land wurden Shinto-Schreine errichtet. Aber dann nach 1945 kehrten die Koreaner zum vollwertigen Gebrauch ihrer Sprache zurück und konnten dann eben ein erhebliches Wirtschaftswachstum erleben. Auch Malaysia ist ein Beispiel. In Malaysia werden die Planung und Entwicklung der Landessprache seit mehr als 40 Jahren systematisch betrieben. Die malaysische Regierung hatte bereits vor der Unabhängigkeit im Jahr 1957 beschlossen, Malaiisch als Landessprache zu etablieren. Bahasa Malaysia ist heute eine florierende und gesellschaftlich verankerte Amtssprache. Natürlich ist der Gebrauch von Englisch nie vollständig verschwunden. Selbst in Einrichtungen, in denen von dem Gebrauch von Englisch abgeraten wurde, beispielsweise in den Universitäten. Aber die Landessprache ist grundsätzlich unangefochten und ihre Vormachtstellung bestätigt. Was die beiden Beispiele zeigen, ist, dass sie die überlegende Rolle der Kolonialsprachen in Bildung und Entwicklung in ihren Gesellschaften durch die Sprachen und Kulturen ersetzt haben, die eben in ihnen selbst beheimatet sind. Also die Sprachen, die von den eindeutigen Mehrheiten gesprochen werden. Und somit hat wieder die gesamte Bevölkerung die Möglichkeit, am Geschehen innerhalb des Landes teilzuhaben. Und so konnte eben ein erheblicher Fortschritt festgestellt werden.
Nochmal ein kurzer Disclaimer. Wir versuchen nicht, die Kolonialsprachen schlecht zu machen. Ich sage nicht, dass sie schlecht sind. Meine Muttersprache ist Spanisch. Ich studiere auf Deutsch und ich arbeite auf Englisch. Ich unterrichte Englisch, for God's sake. Ich will also nicht sagen, dass es schlecht ist, Englisch oder Deutsch zu lernen. Aber wenn ich in meiner Muttersprache studieren oder arbeiten wollte, könnte ich das tun. Ich könnte zum Beispiel Produktdesign auf Spanisch studieren oder Spanisch unterrichten. Aber die indigenen Menschen in meinem eigenen Land in Venezuela und im ganzen Rest von Amerika haben nicht die Möglichkeit, in ihrer eigenen Sprache zu studieren oder arbeiten, in ihrer eigenen Sprache an der globalisierten Gemeinschaft teilzunehmen, die wir heute haben. Wenn wir den erfolgreichsten Sprachen und Kulturen erlauben, uns zu lehren und zu helfen, ist es großartig. Aber wir sollten ihnen nicht erlauben, unsere einheimischen Sprachen und unsere einheimischen Kulturen zu ersetzen. Das würde mehr Schaden als Nutzen bringen. Das hat schon mehr Schaden als Nutzen gebracht.
Wir haben gerade herausgefunden, wie wichtig Kultur anscheinend für den Menschen ist. Man blockiert für diese Gruppen quasi Fortschritt, weil man sie vor das Dilemma stellt, entweder den Fortschritt einer anderen Kultur anzunehmen, aber mit dem Preis, seine eigene Kultur aufzugeben. Das kann man von niemandem erwarten. Natürlich wurde das auch schon gewaltsam getan. Um ein populäres Beispiel zu nennen, vor mehreren hundert Jahren wurden wahnsinnig viele Menschen aus Afrika entführt und auf dem ganzen amerikanischen Kontinent versklavt. Dabei wurde ihnen systematisch ihre ursprüngliche Kultur entrissen. Sie wurden mit ihnen fremden Afrikanern, anderer Kulturen und Sprachen gemischt. Also konnten sie sich nicht einmal mehr untereinander verständigen. Dadurch waren sie in gewisser Weise dazu gezwungen, die Kolonialsprachen zu lernen. Nach diesem Ethnozid haben sie es geschafft, einen Teil ihrer Identität zu erhalten, neue Kulturen und Gemeinschaften aufzubauen, mit denen sie sich identifizieren können. Heute, hunderte Jahre später, ist der kulturelle Ausdruck dieses Erbes immer noch eine Quelle für Diskriminierung auf dem ganzen amerikanischen Kontinent.
Es ist für die Entwicklung besonders wichtig, dass die Sprache uns ein Gefühl der Zugehörigkeit vermittelt, um gemeinsam Verbesserungen anzustreben. Problematisch wird es, wenn die sozialen Abtrennungen, die die unterschiedlichen Sprachen untereinander aufwerfen, zu einem Grund werden, sich gegenseitig auszugrenzen und zu behindern. Der Begriff Barbar kommt aus dem altgriechischen Barbaroi und bedeutet wörtlich der, der murmelt, womit jeder als Wilder bezeichnet würde, der nicht richtig oder gar kein Griechisch gesprochen hat. Wie anders ist es heute? Wie sehr beeinflusst die Sprache tatsächlich unsere Wahrnehmung von Wert, von Kultiviertheit, von Innovation? Wie abweisend sind wir vielleicht gegenüber den anderen und dem, was sie der Gesellschaft zu bieten haben könnten?
Kennt ihr Helen Keller? Sie war eine taube und blinde Frau. Ihr Potenzial blieb völlig ungenutzt, bis sie durch ihre Mentorin eine an sie angepasste Sprache lernte. Daraufhin wurde sie die erste taubblinde Person, die einen Bachelorabschluss erwarb. Sie schrieb 14 Bücher und hunderte von Reden und Essays zu einer Vielzahl von Themen, darunter auch kontroverse Positionen zum Sozialismus und sogar zur Eugenik. Keller setzte sich für Menschen mit Behinderungen, für das Frauenwahlrecht und für Arbeitsrechte ein. Und die meisten von uns kennen auch die Brillanz von Stephen Hawking, dem berühmten Physiker, Autoren und Kosmologen. Hätte er nicht einen Weg gefunden, so zu kommunizieren, wie er es tat, als ALS seine Fähigkeit zu sprechen und zu schreiben einschränkte, wäre die Welt seit den 1970er Jahren um sein geniales Werk beraubt worden.
Wie aus den genannten Beispielen hervorgeht, ist es also wichtig für jede Person, jede Kultur, die Ausdrucksweise zu etablieren, die es ihnen ermöglicht, ihre Belange zu äußern. Helen Keller konnte Sprache nicht wie jeder andere Mensch lernen. Und doch, mit der richtigen Methode war es auch ihr möglich, ihre Gedanken zu äußern. Es kommt also nicht darauf an, wie man sich äußert, sondern dass man sich äußern kann. Genauso ist es mit einer Kultur. Sehen wir Sprache also als Empowerment, würde es zum Beispiel den afrikanischen Ländern enorm helfen, die Regierungen, die Wirtschaft, die Bildung auf den lokalen Sprachen stattfinden zu lassen, sodass keiner mehr aufgrund seiner Sprache von der Gesellschaft ausgeschlossen bleibt. Aber ist das in Afrika überhaupt möglich?
Die UNESCO behauptet, auf dem afrikanischen Kontinent würden zwischen 1125 und 2250 unterschiedliche Sprachen gesprochen. Aber das klingt ein bisschen ungenau.
Also this is the first problem we need to solve, bring some order. Because you see, the logic they follow then is that if there are so many languages, then you can't use African languages to make progress. Then you must rely on the colonial languages. That's the way the argument goes, you see. So I started working with other people, other academics of like mind. I started finding out who is who on the African continent. And we started working hard, creating workshops and publishing books. What we discovered very soon after that was that most of what are called separate languages in Africa are actually not separate languages, but dialectal variants of larger languages.
Das endet alles. Die Forschungen des Professors ergaben, dass fast 80% aller subsaharischen Afrikaner einer von 12 Wurzelsprachen spricht, was mit 4 weiteren Sprachen auf 90% ansteigt.
In Southern Africa, with 2 or 3 languages, you can move around the whole region, which is twice bigger than the whole of Western Europe. If you take a village man from one and you drop him in another village in the other side, for 90%, he would say, well, it's a version of my language, it's a slightly different version. But they would understand each other. So you have this sort of problem right through Africa.
Die einzige Herausforderung, die bleibt, ist also ein gemeinsames Schriftsystem für die jeweiligen Sprachen zu erstellen. Und das ist genau, woran das Center for Advanced Studies of African Society arbeitet.
And what we did, what we're doing, what we have done, unfortunately I haven't brought any of the publications. If you Google my center, you will see all of it there. You see. What we've been doing is that we put together linguists, African linguists, mother tongue linguists, and then we put them through workshops, 2-3 workshops, to rewrite a harmonized, standardized orthography spelling system for the other language. And then we publish it. And I can tell you that now we have done more than half of the big languages in Africa. We are also producing dictionaries for these languages. That is the work I have been doing, you know, as a foundation. Because anybody who wants to use African languages to develop its languages of science and technology has to start there.
Das sind auch gute Nachrichten für Leute, die gerne eine neue Sprache lernen möchten. Wenn ihr Ziel ist, mit anderen Kulturen und lebensfreien Menschen in Kontakt zu treten, dann ist Spanisch jetzt nicht ihre einzige Option.
Ein anderes Beispiel für erfolgreiche Integrationsbemühungen ist der peruanische TV-Nachrichtensender New Canchique, der ausschließlich auf Quechua berichtet. Quechua ist eine einheimische Sprache in Lateinamerika mit mehr als 4 Millionen Sprechern in Peru und ca. 8 Millionen insgesamt. New Canchique ist seit 4 Jahren auf Sendung und bietet in Peru 13,2% der Bevölkerung Zugang zu nationalen und internationalen Nachrichten und Informationen auf ihrer eigenen Sprache. Der Nachrichtensender wurde 2017 sogar für die Preise geschäftlicher Kreativität in den Kategorien innovative Kommunikation und Kultur als Gewinner ausgewählt.
Das hat auf der anderen Seite auch bei Nicht-Quechua-Sprechern das Interesse an der Sprache geweckt und direkt dazu an sich mit dieser Kultur wieder zu verbinden.
Heutzutage reden wir gerne über Vielfalt und Inklusivität. Aber durch den Aufstieg der sozialen Medien und auch Stempelkulturen unterdrücken wir zunehmend die Vielfalt der Gedanken und Perspektiven. Das Überregulieren von Sprache und die Vorbeurteilung von Aussagen erschwert es, einen offenen und wissenschaftlichen Dialog zu führen, welcher letztendlich immer am zielführendsten ist.
Wir können es uns nicht leisten, Meinungen als irrelevant, Menschen als unfähig oder Wissen als veraltet abzutun, nur weil es nicht in die westliche Monokultur passt. Wir können nicht blind einschätzen, welches Wissen wir in einer sich verändernden Welt brauchen. Der globale Süden, die Entwicklungsländer, die Menschen in Not, die Entrechteten oder wie auch immer sie sie nennen wollen, sind nicht nur diejenigen, die am meisten von den heutigen globalen Problemen betroffen sind, sondern sie können auch diejenigen sein, die Teile der Lösung in der Hand halten.
Mit der Agenda 2030 und den 17 SDGs versuchen wir, die Welt vor unglaublich komplexen Problemen mit unabsehbaren Auswirkungen zu retten. Dafür brauchen wir alle Mann an Deck. Minderheiten, Mehrheiten. Junge, Alte, Reiche, Entrechtete, Unternehmensführer, Tellerwäscher, Demonstranten, Politiker und alle dazwischen. Werden Sie Teil der Konversation, öffnen Sie sich neuen Sichtweisen. Der offene Dialog ist es, der den Weg zur nachhaltigen Entwicklung bereitet.